Herzlich willkommen zur 13. Episode des Jam Gunners Podcast, dem Podcast über den Arsenal Football Club. Wir sind hier heute in der ersten Ausgabe des neuen Jahres. Von daher erstmal frohes Neues an alle Arsenal-Fans da draußen und sonstigen Hörer, die sich diesem genussvollen Fußball-Talk angeschlossen haben. Programm auch natürlich dieses Mal wieder vollgepackt. Arsenal lässt uns mit News nicht im Stich. Wir werden einen kurzen Rückblick auf das Spiel gegen Newcastle werfen und schauen, was wir daraus für Lehren ziehen können. Stichwort Winner-Mentalität. Ansonsten wollen wir natürlich auf den FA Cup blicken, der an diesem Wochenende gegen den FC Sunderland ansteht. Und abschließend natürlich noch eure Fragen, Kommentare und News rund um den Arsenal Football Club betrachten, inklusive natürlich dem Transferfenster und den aktuellen Transfergerüchten. Natürlich bin ich nicht alleine, Felix ist wieder an meiner Seite und er darf auch gleich mit den Arsenal News anfangen.
Einen wunderschönen guten Abend. Es geht los mit ganz viel News, wobei wir das diesmal so gemacht haben, dass wir das ein wenig splitten und alles, was so transferbezogen ist und an Gerüchten, eigentlich erst in den hinteren Teil des Podcasts kommt. Deswegen halten wir uns jetzt mal an die wirklich festen Dinge und geben ein Update zum möglichen Transfer von Mohamed Elneny. Der Stand Donnerstagabend immer noch nicht vollzogen ist, aber es scheint jetzt nicht mehr ganz so viel im Wege zu stehen. Medizincheck soll wohl absolviert worden sein und Spieler vom FC Basel haben sich auch von ihm via Social Media Kanälen schon verabschiedet. Das heißt also, es dürfte nur noch eigentlich eine Frage von Tagen sein, bis der Transfer als perfekt vermeldet werden kann. An der Stelle haben wir auch gleich eine Frage bekommen von Robert Riege per Mail. Der fragt, löst Mohamed Elneny jetzt unser Problem im defensiven Mittelfeld? Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ob Wenger im Sommer nochmal einen aus der Sicht von Robert Riege Königstransfer macht, Stichwort Bender oder Carvalho. Ja, Christian, du darfst beide Fragen zuerst beantworten.
Ja, das ist super nett von dir. Ich glaube, zum ersten Teil der Frage, die Probleme im defensiven Mittelfeld, zu lösen ist natürlich eigentlich nur bezogen auf die Situation, in der wir uns derzeit befinden. Das heißt, in einer Situation, wo wir einen Spieler definitiv dort zu wenig haben, qualitativmäßig, durch die Verletzung von Kakulin. Da denke ich schon, dass er das lösen kann, kurzfristig. Und dass er ansonsten auch ein guter zusätzlicher Spieler ist, den man sehr vielschichtig in dem Mittelfeldbereich einsetzen kann. Ich glaube aber nicht, dass er insofern das Problem löst, weil wir eigentlich ja, wenn Coquelin fit ist, kein wirkliches mehr dort haben. Ne? Also von daher übergehend zur zweiten Frage, glaube ich auch nicht, dass Wenger im Sommer auf der Position nochmal einen Königstransfer holt. Also ob jetzt Lars Bender, wie von Robert Riege gesagt, der jetzt ein Königstransfer wäre, würde ich nochmal bezweifeln, aber Carvalho wird eher in diese Richtung gehen oder Wanyama, aber ich glaube es nicht. Wir hatten es ja auch schon mal letztens diskutiert. Dieser Transfer mit Elneny spiegelt eher so ein bisschen diesen Weg für Coquelin unter Wenger oder zumindest seine Vorstellung für ihn wieder, dass wir Coquelin als den Mann im Mittelfeld sehen, den man sicherlich vor einem Jahr um diese Zeit nicht haben vorstellen können, aber der einfach nur mal geworden ist. Und Elneny so ein bisschen den Backup drumherum, zusammen dann nachher vielleicht auch weiter mit einem Mittelfeldspieler, den man da vielleicht noch zusätzlich irgendwie verpflichtet. Ne? Granit Xhaka ist ja da Thema, das wird nachher auch nochmal zu diskutieren sein.
Ja gut, wir haben dann eigentlich auch genug Leute im defensiven Mittelfeld, wenn man bedenkt, dass Ramsey und Cazorla das eigentlich auch spielen können. Plus Elneny, plus Coquelin ist jetzt erstmal eine solide Basis. Ich glaube auch nicht, dass man da dann ganz viel Geld nochmal in die Hand nimmt. Muss man aber auch mal gucken, wie Elneny sich auf der Position jetzt in der Rückserie sollte, dass soweit stattfinden, mit dem Transfer sich entwickelt. Ja, Wanyama hatte John Cross vom Daily Mirror in diversen Artikeln darauf hingewiesen, dass das wohl eine sehr brauchbare Option ist, auf alle Fälle natürlich, aber auch eine Option, über die wo innerhalb von Arsenal nachgedacht wird. Muss man mal abwarten, ob das auch wieder nur so ein Gerücht ist, um mal so einen Versuchsballon zu machen oder ob da wirklich was dran ist. Aber fest steht auf alle Fälle, dass wir jetzt im Winter auf alle Fälle in dem Bereich sowieso nichts mehr machen. Gut, weiter geht's. Wir müssen ein wenig über Mathieu Debuchy sprechen, der eigentlich spielen sollte über die Feiertagsspiele, dann aber nicht gespielt hat, auch teilweise nicht im Kader stand und es wird darüber diskutiert, ob es ein Leihgeschäft geben soll mit ihm. Es gibt wohl eine Anfrage vom AS Rom, auch Aston Villa soll angeblich interessiert sein. Remy Gard hat wohl mit Wenger vor einigen Tagen telefoniert, um zu gucken, ob eventuell ein Leihgeschäft möglich ist. Die ganze Diskussion müssen wir jetzt nicht wieder aufgreifen, aber auch wir haben ja in mehreren Episoden schon darauf hingewiesen, dass es Sinn macht für ihn zu spielen, um eventuell noch in die französische Nationalmannschaft mit Blick auf die Europameisterschaft zu kommen. Und wir eigentlich auch derzeit mit Bellerin und auch eventuell mit Chambers zwei Leute haben, die auf der rechten Seite spielen können und in den bisherigen Einsätzen, die er diese Saison absolviert hat, auch nicht wirklich für sich geworben hat. Deswegen macht es eigentlich aus beider Parteisicht, dass dieses Leihgeschäft eventuell stattfindet. Aber muss man mal gucken, ob es dann wirklich zustande kommt. Apropos Leihgeschäft, Serge Gnabry wurde zurückbeordert von West Bromwich. Wohl aus dem Grund, dass Tony Pulis nicht ganz so mit ihm zufrieden ist. Aber rein theoretisch, keine Ahnung, in welcher Verfassung er ist, bringt er natürlich uns ein wenig mehr offensive Variation noch, wobei er, glaube ich, ziemlich weit entfernt ist von seiner Form vor 2 Jahren, wo er da teilweise ja schon wirklich in der Hinserie in der ersten Mannschaft gespielt hat.
Ja, ich denke, das ist ein mysteriöses Ding. Der eine sagte, er ist durch die Verletzungen, die er am Knie hatte, nicht wieder so richtig in Schwung gekommen. Andere vermuten, Tony Pulis wollte Arsenal eins auswischen, das halte ich für sehr weit hergeholt. Also dafür brauche ich keinen Spieler ausleihen und auf die Bank setzen. Also das, denke ich, wird selbst ein Tony Pulis nicht machen. Aber andererseits halte ich es auch nicht für so schlecht, dass er jetzt bei uns zurück ist. Jetzt mal vorausgesetzt, man reicht ihn nicht in ein anderes Leihgeschäft weiter. Ne?
Wäre die nächste Option. Es wurde angeblich diskutiert, ob er nach Brighton ausgeliehen werden soll in die Championship. Ich meine, er muss spielen. Also er wird unter normalen Umständen bei uns in der ersten Elf nicht spielen. Und wenn man sieht, wie die anderen Youngster auf der Bank, Iwobi und Jeff, zu Einsätzen kommen, das wird sehr, sehr wenig sein. Also er muss er sich durchbeißen und da macht eigentlich ein weiteres Leihgeschäft jetzt für die Rückserie auf alle Fälle Sinn und da muss man mal gucken, wie die Zukunft von Gnabry weitergeht. Ich würde mal darauf tippen, nach derzeitigem Stand, dass er keine Zukunft bei Arsenal hatte und aber mal gucken, schauen wir mal, vielleicht entwickelt er sich ja auch wieder oder kann an sein Niveau von vor 2 Jahren anknüpfen. Das eigentlich soweit zu den ganz aktuellen News. Alles weitere in Bezug auf Aufstellung für Sunderland und Transfergerüchte werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch machen. Kurze Pause und dann blicken wir nochmal ganz kurz zurück auf den mühsamen 1:0-Sieg gegen Newcastle Anfang Januar.
So, wir sind bei dem Rückblick auf das Newcastle-Spiel angekommen. Am Ende mühsamer 1:0-Sieg. Nach meiner Ansicht auch im Endeffekt nachher ein glücklicher Sieg, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Aufgrund der wirklich sehr guten Chancen von Newcastle United, die allein nur durch wirklich hervorragende Leistung von Peter Cech vereitelt werden konnten. Andere nennen den Sieg ein Zeichen einer neuen Winner-Mentalität von Arsenal, auch schlechte Spiele irgendwie durchzustehen und dann diesen Lucky Punch zu setzen mit einem Tor wie das von Koscielny, was eigentlich auch nicht aus einem wirklichen Spielfluss entstanden ist, sondern mehr aus einer Standardsituation mit verlängertem Kopfball von Giroud. Wie dem auch sei, am Ende sicherlich der abgedroschene Spruch, am Ende zählen die Punkte auf dem Konto durchaus entscheidend, vor allen Dingen auch, weil Leicester City parallel verloren hat und
unentschieden auch, gegen Bournemouth, oder?
Ja, unentschieden oder verloren?
Nein,
das ist eine gute Frage. Unentschieden, genau, es war 0-0. Ne?
Und Elfmeter verschossen und in Überzahl gespielt.
Also
im Großteil der zweiten
Halbzeit. Ja, es ist schon wieder mit mir durchgegangen, meine absolute Fantasie.
Dafür stehe ich als Korrektiv hier zur Verfügung.
Definitiv, so muss das sein. Naja, jedenfalls Punktverlust, außer von City, die es noch kurz vor Schluss gegen Watford drehen konnten, aber auch von Tottenham Punktverlust. Also war der Dreier aufgrund der Konstellation natürlich auch sehr wichtig. Aber auch so nochmal in den Rhythmus wieder aufzunehmen nach den nach dem Spielen Boxing Day und Neuer, einfach wieder da reinzukommen und dann im Endeffekt die Serie mit 6 Punkten von 9 möglichen aus den direkten Feiertagsbegegnungen abzuschließen. Das war im Endeffekt dann okay und war auch wichtig, sich da durchzubeißen.
Ja, man hat gesehen, dass eigentlich alle Mannschaften Probleme hatte mit Müdigkeit, Konzentration, außer Chelsea, die relativ souverän bei Crystal Palace gewonnen haben, aber die haben die bisherige Saison ja auch noch nicht gespielt.
Genau, die haben bisher ja nichts gemacht, also die waren
das Deswegen war das eigentlich klar, dass wenn jemand souverän gewinnt, dann Chelsea. Ja, der Beginn eigentlich des Spiels gegen Newcastle war ganz gut, hatte ich schon gehofft, es geht in die richtige Richtung und so stark die ersten 10 Minuten waren, auch da mit diesem Bellerin-Flankenlauf und der dann etwas, ja, nicht ganz so präzisen Hereingabe, die Chamberlain dann, glaube ich, verzogen hat, da hatte ich schon, es läuft eigentlich ganz gut und dann, nach und nach haben wir uns immer weiter zurückgezogen und Newcastle wurde stärker und hat auf alle Fälle nicht gespielt wie eine Mannschaft, die ganz unten drin steckt und die irgendwie kein Selbstvertrauen hat. Ich war also insgesamt, ja, ganz, man war ein bisschen angetan eigentlich von Newcastle, wie die gespielt haben, weil die auch wirklich spielerisch ganz gut waren, sich etliche Chancen herausgearbeitet haben und wir hatten über die 65 Minuten echt Glück gehabt und können uns bei Petr Čech bedanken, dass es 0-0 stand und gewinnt das am Ende dann eigentlich, ja, glücklich und ja fast schon unverdient ein bisschen, weil so richtig gute Chancen hatten wir eigentlich vor dem 1-0 nicht. Es gab dann am Ende noch ein paar Kontergelegenheiten, aber ja, dreckiger Sieg. Ob das jetzt irgendwie der Beginn einer neuen Winnermentalität ist, bei solchen Sachen bin ich immer sehr vorsichtig, weil aus einem Spiel würde ich immer noch nie eine Tendenz oder eine Entwicklung herauslesen, wenn wir das jetzt bei weiteren Spielen so hinkriegen, dass wir mal wirklich schlecht spielen und dann gewinnen. Gerne können wir dann von einer Winner-Mentality sprechen, aber würde ich jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, es war einfach ein glücklicher Sieg. Was auffällt, ist, dass wir solche Spiele in der Vergangenheit, also vor 2 oder 2,5 Jahren, meistens verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Also ich glaube schon, dass das Team da insgesamt eine Weiterentwicklung gemacht hat. Ja, aber ich meine Gott, das Tor war so glücklich, der Führungstreffer von Koscielny. Es hätte mich also auch nicht gewundert, wenn es unentschieden gewesen wäre. Von daher, hat man einfach gemerkt. Und auch das, was wir schon im letzten Podcast des Jahres erwähnt haben, aufgrund des dünnen Kaders der vielen Verletzten, laufen wir so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und das konnte man in dem Spiel eigentlich wunderbar sehen. Und dann sind die 3 Punkte natürlich unter der Berücksichtigung sehr viel wert. Gehen wir noch mal ein paar Spieler durch. Du hast dich in deinem Blogbeitrag mit der Analyse des Spiels sehr über The Ox aufgeregt und hast es wieder als vertane Chance bezeichnet. Ich fand ihn gar nicht so schlecht an dem Tag, aber trotzdem, vielleicht kannst du noch mal kurz deine Argumentation darlegen, warum du gesagt hast, ja, Chance wieder vertan.
Ja, weil es einfach wieder so ein typisches Ox Spiel war. Also dieses, was wir ja schon oft gesagt haben, er muss eigentlich in Rhythmus kommen, er muss irgendwie einige Spiele an die Füße bekommen. Die Option hat er jetzt eigentlich ja relativ häufig gehabt und Wenger hat ihm auch die Chance gegeben, da nochmal von Beginn an zu starten, obwohl viele schon wieder gegen Newcastle Campbell erwartet hatten, ich eigentlich auch. Und trotzdem schafft es nicht wirklich so diesen Drive zu bekommen. Klar hat er schon mal schlechtere Spiele gemacht, aber er ist immer noch auf einem Niveau, was auch nicht dem Potenzial entspricht, was er vielleicht hat oder was auch viele in ihm sehen. Also immer dieses Standard, jemand hat mal gesagt, er hat kein Fußballhirn. Also das scheint teilweise echt zu stimmen. Also er rennt immer in die Abwehr rein, in die Gegenspieler rein, ohne vielleicht einfach mal zu gucken und vielleicht mal strategisch zu denken, strategisch zu laufen. Im Rahmen des Arscasts am Montag wurde auch mal diskutiert, was wäre gewesen, wenn die Flanke von Bellerin, die du gerade schon angesprochen hattest, am Anfang ein bisschen besser gekommen wäre und er den besser auf den Schlappen gekriegt hätte, er hätte den reingemacht, kriegt er dann so einen Lauf. Das sind immer diese kleinen Stellschrauben in so einem Spiel, die dich nach vorne bringen können oder eben auch nicht. Aber fairerweise muss man zur Verteidigung auch sagen, Walcott war genauso grottenschlecht, wenn nicht noch schlechter. Also der hat den Rhythmus seit dem City-Spiel auch irgendwie völlig abgelegt, nachdem er dieses Tor geschossen hat, kommt von ihm auch nur noch Unbrauchbares, also völlig unverständlich, weil ich nicht glaube, dass es an der Fitness liegt, weil er relativ viel an Spielzeit ja verpasst hat schon in der Saison. Das ist, kann eigentlich nicht das Argument sein, aber ja, manchmal hast du eben so Spiele, da läuft es eben nicht. Aber für einen Ox ist es natürlich das momentane Problem, dass er einen Spieler jetzt wie Campbell vor sich hat, der eigentlich ja hinter ihm in der Hierarchie stehen müsste. Aber in dem Moment, wo er reingekommen ist, lief es auch gleich besser. Also es war offensichtlich zu sehen, und das wird auch der Trainer sehen. Und irgendwann kann er dann auch nicht mehr und kommt dann an dem Einsatz von Campbell eben nicht vorbei, und dann sitzt Ox eben auf der Bank. Und das kann für ihn jetzt nicht so der Sinn der ganzen Geschichte sein. Ne? Und da muss er schon, also da muss irgendwie mehr kommen. Also auch manchmal sind solche Situationen auch irgendwie dazu da, da muss man sie irgendwie selber erzwingen. Auch wenn es gerade von selbst irgendwie nicht funktioniert, aber irgendwie muss es dann passieren. Und ja, vielleicht guckt er sich das mal bei Alexis ab, der erzwingt ja manche Sachen auch einfach irgendwie mal. Aber ich weiß nicht, also momentan ist bei Seox vor allem.
Er stagniert in seiner Entwicklung so ein bisschen, ne?
Ja, wir hatten das im Community Shield nach dem Tor, da hat jeder gesagt, wow, das ist die Saison vom Ox. Und genau die Situation, die er da gehabt hat, war eigentlich genau das, was man von ihm erwartet oder so, wie man ihn sich wünscht oder auch glaubt, dass er es kann. Aber irgendwie, das Tor war es und dann von da ging es nur bergab. Es kam nichts mehr, was irgendwie vergleichbar war, und er konnte einfach nicht mehr anschließen. Ja, müssen wir mal wirklich intensiv beobachten, was damit wird, definitiv.
Ja, insgesamt waren also alle Leistungen nicht so rosig an dem Samstag. Auch Walcott, du hast das angesprochen, war fast schon Trinkspiel, pur Touch von Walcott. Bei Walcott lag es, glaube ich, auch einfach nicht an der Position, weil ich glaube, so richtig glücklich ist er auf der linken Seite nicht. Ja, also man merkt schon, dass ich ihm, glaube ich, rechts und durch die Mitte insgesamt besser gefällt. Das Problem war aber, das ist mir jetzt mehrmals aufgefallen, dass er unkonzentriert wirkt. Also gerade so die ersten Ballannahmen, wo ich denken würde, okay, gut, da muss jetzt die Annahme sitzen, damit man sich dann in eine gute Schussposition bringt. Das hat halt gar nicht geklappt. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine Konzentrationsfrage, weil ich glaube, technisch kann das ja eigentlich. Also merkt man bei ihm auch so ein bisschen die Müdigkeit, Unkonzentriertheit an. Es waren halt viele kleine Fehler, es klappte halt nicht so. Und dann ja, wurde es halt gegen Newcastle insgesamt auch schwierig. Insgesamt war es offensiv überhaupt keine gute Leistung. Bezeichnet, dass das Tor dann durch einen Abwehrspieler gefallen ist natürlich. Giroud hatte die eine gute Aktion da vor dem 1-0, wo er zumindest das Kopfballduell gewinnt und das so indirekt ein bisschen vorbereitet.
Wohl das aber schon eine Standardgeschichte ist, die er öfter macht. Ne? Also ja, es war jetzt kein Zufallprodukt, was irgendwie einmal passiert. Also es führt nicht immer zum Tor, aber diese Aktion, die hat er schon drauf. Ne? Da muss man auch mal Lob aussprechen, auch wenn er ansonsten wirklich blass war. Aber da war er hellwach.
Genau, aber blass waren ja eigentlich fast alle, auch Özi. Hat man gemerkt, dass er sehr viele Spiele gemacht hat. Heißt im Endeffekt als Konsequenz oder als Lehre aus dem Spiel, eigentlich müsste man offensiv noch ein bisschen was tun, gerade in der Stürmerposition, weil Wenger scheinbar ja auch nicht Iwobi und Jeff da sehr viel vertraut, in solchen Spielen nochmal irgendwie die Wende zu bringen. Und wenn man jetzt sieht, dass die Wellbeck-Verletzung nicht so wirklich vorangeht, wenn Wiltshire auch irgendwie fraglich ist, Alexis humpelt auch noch nach und nach so vor sich rum. Bräuchte es eigentlich noch jemanden, der offensiv ein bisschen über etwas mehr Erfahrung verfügt als Iwobi und The Jeff? Können wir da sicherlich nochmal drüber diskutieren im Abschnitt, wenn wir über Transfergerüchte und mögliche Transfers sprechen. Aber ich glaube, das Spiel hat nochmal gezeigt, aufgrund auch der vielen Spiele, die noch zu absolvieren sind bis Saisonende, dass es, wenn möglich, gar nicht so verkehrt ist, dass wir uns vielleicht offensiv nochmal verstärken. Das ist sozusagen meine Lehre eigentlich aus dem Spiel. Hast du noch irgendwas, was wir ganz dringend besprechen müssen? Wir können noch mal ganz kurz über unseren Torhüter sprechen.
Ja, den Mann aus den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Genau, Peter das Cech. War natürlich auch ein absoluter Skandal heute Morgen in der britischen Presse. Peter Cech fährt öffentliche Verkehrsmittel.
Wie kann er nur?
Das ist unfassbar. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jetzt aufgrund dieses Presseechos jetzt überhaupt nochmal an seine Leistung in der Rückserie anknüpfen kann.
Wahrscheinlich nicht. Nein. Scherz beiseite, wieder eine grandiose Leistung. Also kann man wieder nur einfach den Hut vorziehen.
Es sind jetzt Minimum schon 15 bis 20
Punkte, also über die 12 Punkte von John Terry sind wir schon lange drüber weg, glaube ich. Also ich habe es noch nie nachgerechnet, aber wenn man spitz auf Knopf nimmt, also Wahnsinn. Das sind diese Dinger, es haben auch viele zu Recht gesagt, das wären so Situationen gewesen mit Chesney oder Ospina oder Fabianski im Tor, da hätten wir einen von kassiert. Hundertprozentig. Und wenn du in dem Spiel einen kassierst, dann schaffst du maximal einen Unentschieden. Also wenn überhaupt. Ja. Und das sind genau diese Spiele und genau die Situationen, die nachher dann, wenn man mal so eine Highlight-DVD macht und nicht so wie nur wie die Spurs über ein Spiel, sondern vielleicht über eine Meistersaison, über die wird gesprochen. Und auf die gehen auch Kommentatoren an, wenn man während der Parade der Meisterschaft mal zwischendurch ein paar entscheidende Szenen beschnackt. Das sind eben diese Momente. Und da hat Peter Cech schon eine Menge von abgeliefert diese Saison und ich hoffe, dass es auch weiter so bleibt. Also Klopf auf Holz, super Torhüter, einfach ohne Frage.
Ja, nächste Gelegenheit dafür wahrscheinlich am kommenden Mittwoch beim FC Liverpool. Vorher steht aber FA Cup an. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal der Hinweis natürlich, dass wir mit diesem Sieg weiter Tabellenführer sind und auch als Tabellenführer in die englische Woche gehen mit dem Spiel gegen den FC Liverpool am nächsten Mittwoch und aufgrund des Punktverlusts oder der Unentschieden, sagen wir es mal freundlich, von Leicester und Tottenham haben wir ein bisschen den Abstand dahin ausgebaut, aber ich denke auch so, dass City immer noch der ärgste Verfolger ist und man auch gesehen hat, dass die eben auch solche Spiele genauso wie wir auch relativ dreckig und schmutzig gewinnen können. Ich glaube, dass man halt solche Spiele dann irgendwann auch mal in der Saison hat und dann kommt es darauf an, dass man die dann eben auch gewinnt. Würde ich damit das Newcastle-Spiel abschließen und wir haben den Emirates FA Cup am Wochenende.
Den können wir nur gewinnen.
Eigentlich können wir den nur gewinnen aufgrund, ich meine, und blöd, dass der in Wembley dann das Finale ist, also völliger Quatsch. Eigentlich müsste das ja auch umziehen, dann aber neutraler Boden natürlich, Halbfinale und Finale. Genau, dritte Runde, die Premier League-Mannschaften steigen in den Wettbewerb ein. Wir legen los, Samstag 16 Uhr. Im Free-TV zu sehen, glücklicherweise bei Eurosport 1 gegen den AFC Sunderland. Und da wir als Titelverteidiger in diesen Wettbewerb einsteigen, wäre es eigentlich ein Ziel, oder damit die Frage verbunden an dich, Christian, das Ziel doch eigentlich, den Titel zu verteidigen, was bedeuten würde, der Titel-Hattrick im FA Cup. Oder sollte man mit so einem ambitionierten Ziel gar nicht in den Wettbewerb reingehen und sagen, okay, gut, dieses Jahr ist die Meisterschaft eigentlich die wichtige, gucken wir mal, wie weit wir im Wettbewerb kommen. Wie ist da deine Meinung, deine Ansicht?
Also ich denke, man muss in den Wettbewerb, also in jeden Pokalwettbewerb immer so reingehen, dass man den gewinnen will. Insbesondere dann, wenn man Titelverteidiger ist, auch noch zweimal Titelverteidiger. Also ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass man dreimal hintereinander den FA Cup geholt hat. Also ich wüsste es jetzt aus naher Erinnerung nicht, aber das heißt ja nichts.
Die älteren Hörer können ja mal schreiben, genau. Aber so aus dem Stegreif würde ich auch sagen, erinnere ich mich jetzt nicht, dass also, das schon dreimal
genau, klärt uns mal auf, wenn ihr das mal recherchiert habt, eben zwischendurch oder ähnliches. Von daher denke ich, müssen wir einfach mit dem Ziel reingehen, das Ding wieder zu verteidigen. Aber ich gebe dir auch recht, Priorität auf der Liga ist sicherlich dieses Jahr ganz klar gesetzt. Allein auch aus der Position, die man momentan innehat. In den anderen beiden Spielzeiten war es immer so, da war eigentlich die Meisterschaft so ein, ja, also man hat sich immer noch eingeredet, sie ist noch nicht weg, aber eigentlich, wenn man realistisch drauf geguckt hat, hatte man nicht so die besonderen Chancen. Das ist dieses Jahr anders. Das heißt, man muss irgendwie handeln und managen, dass man auf diesen beiden Hochzeiten irgendwie erfolgreich tanzt. Also Champions League gegen Barca, das nehme ich jetzt mal raus. Das ist ein Zubrot, das wir uns noch erkämpft haben. Das ist aber ganz nett, da können wir zweimal spielen und die Fans können in Barcelona ein bisschen spanische Häppchen essen, das ist okay. Aber die beiden, die FA Cup und Meisterschaft, die muss ich jetzt irgendwie handeln. Und das eben mit dem momentanen Kader, den Verletzungen und den ganzen, was da drumherum ist, ist natürlich sehr, sehr schwer. Das, was uns auch dann zu der Problematik bringt, die auch viele schon angesprochen haben oder die auch viel diskutiert worden ist, jetzt Rotation vor dem Spiel. Was meinst du, wie stark wird die ausfallen, auch vielleicht mit Blick drauf, was Sunderland rotationsmäßig macht?
Wie stark wird die Rotation ausfallen? Ich habe dir, glaube ich, die Tage schon mal per SMS meine Wunschelf aufge...
Ja, ich gucke dir mal eben parallel nach, während du jetzt...
Nee, ich habe die noch im Kopf natürlich. Also
ich überprüfe das parallel.
Ich würde schon rotieren. Also aus meiner Sicht, da können wir auch die Frage von Pipilotta, @pipilotta3 auf Twitter aufgreifen, nämlich wer am Wochenende im Tor stehen soll. Bei mir steht Ospina im Tor. Einfach nur aus dem Grund, dass er ein bisschen Spielzeit mal bekommt und ich glaube auch Petr Cech mal durchaus eine Pause ganz gut tut. Also ich würde mit Ospina im Tor spielen. Bellerin bekommt bei mir auf alle Fälle eine Pause, genauso wie Mertesacker auch. Dementsprechend ist meine Innenverteidigung Koscielny, Gabriel, Außenverteidiger dann Chambers und Gibbs. Monreal bekommt auch eine Pause, wobei da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Monreal spielt, weil er ja das eine Spiel ausgesetzt hat gegen Bournemouth und da Gibbs gespielt hat, von der linken Seite eventuell noch ein bisschen unsicher. Ich könnte mir vorstellen, dass Arteta wieder ins Mittelfeld einrückt. Der hat ja bei der U21 schon mitgespielt unter der Woche, ist von Wenger jetzt auch im Vorfeld des Spiels für verfügbar erklärt worden. Also ich glaube, Arteta im Mittelfeld zusammen mit Flamini, Ramsey könnte auch eine Pause bekommen oder zumindest auf der Bank sein und ja, Sturm. Ich glaube, es ist soweit, dass wir Iwobi im Sturm sehen. Warum eigentlich nicht? Und Mittelfeld stellt sich dann quasi von alleine auf mit Campbell, mit Ox und mit
Theo.
Mit Walcott, genau. Also darf Ox mal die zentrale Mittelfeldposition spielen, also quasi so die 10, die Özi eigentlich hat. Fände ich ganz interessant und charmant, mal zu gucken, ob das aufgeht. Ja, dementsprechend würde ich also Özi, Giroud, Cech, Bellerin, Mertesacker und auch Ramsey erstmal rausnehmen aus der ersten Elf. Man kann darüber diskutieren, inwieweit Rotation hilfreich immer ist, auch mit dem im Hinblick darauf, dass wir am Mittwoch schon wieder spielen. Ich halte es für angebracht, aufgrund der Eindrücke und Leistungen der letzten Wochen, dass man gesehen hat, dass die von mir benannten Spieler alle sehr viele Einsatzminuten hatten und einfach mal eine etwas längere Pause benötigen, auch vor dem Hinblick des Mittwochsspiels, und wir spielen dann am dem Sonntag darauf schon wieder in Stoke. Das werden also zwei auch physisch anspruchsvolle Spiele sein und ja, die Liga ist momentan einfach der etwas leichtwichtigere Wettbewerb, deswegen macht das aus meiner Sicht Sinn, schon so viel Rotation zu machen, wobei man natürlich dann wieder in die Gefahr kommt, den Rhythmus zu verlieren und dann ja auch ein bisschen das aus der Hand gibt, dieses Spiel zu dominieren und eventuell ausscheidet. Aber du hast schon angesprochen, auch Sunderland könnte ja eventuell ein wenig rotieren, weil auch deren Hauptpriorität sicherlich auf dem Klassenerhalt liegen wird und jetzt nicht unbedingt auf der vierten Runde des FA Cup. So oder so, das wäre sozusagen meine Aufstellung, wenn ich Trainer wäre. Werde das dann mal vergleichen. Wahrscheinlich habe ich 3 von 11 richtig.
Ja, es könnte sein. Aber du hast auf jeden Fall die SMS 1:1 reproduziert. Also da hat keiner gefehlt.
Aber ich glaube, wir sind uns doch einig, dass Ospina ins Tor geht,
ja,
oder?
Ja, definitiv. Also da kann ich die Frage von Pippalotto auch einfach nur insofern beantworten. Ospina wird ins Tor gehen, so wie auch in den letzten Jahren immer der zweite Torwart im Tor im Pokal gespielt hat. Wo ich das immer noch für eine Schwachsinnsregelung halte, aber ich kann es nachvollziehen und ich fände es okay. Ach,
einen Einsatz kann er ja auch immer bekommen,
ja, diese Saison. Hoffentlich ist es dann nicht nur einer, weil wir raus sind, aber.
Ja, ja. Nee, aber.
Ja, ich denke auch, die Mannschaft von Sunderland hat ja auch schon angekündigt, der Trainerstab, dass dort auch Rotation einschlagen wird. Und wir da auch nicht die beste Mannschaft sehen, weil die Priorität einfach auf dem Klassenerhalt liegt. Von daher denke ich, gleicht sich das wahrscheinlich irgendwie auf dem unterschiedlichen Level, auf dem die beiden Mannschaften sind, irgendwie dann dadurch auch aus und das Level bleibt. Aber ich denke auch, man muss jetzt irgendwie eine Rotation auch reinbringen. Auch Özil oder Giroud, die müssen jetzt mal eine Pause kriegen. Insbesondere Özil muss jetzt einfach mal einmal kurz zurückstecken, damit wir dann für die Spiele Liverpool-Stoke wieder voll fokussiert sind. Dass wir da alles geben können, insbesondere weil auch Liverpool durch die Verletzungen jetzt so stark gebeutelt ist, dass sie eigentlich fast keine andere Möglichkeit haben zu rotieren und wir dadurch vielleicht auch einen Vorteil uns erhaschen können, auch mit Blick auf das Ligaspiel. Aber trotzdem auch Alexis ist jetzt ganz aktuell mitgeteilt, ist ja noch nicht fit für das Spiel, hatten wir eigentlich auf der Bank gesehen, vielleicht für 20 Minuten, 25 Minuten nochmal, um Rhythmus zu kriegen. Ist leider nicht der Fall, er ist kein Rückschlag, aber er ist eben noch nicht ganz fit und Wenger will wahrscheinlich vor dem Hintergrund der letzten Geschichte nicht jetzt irgendwie ein Risiko eingehen, was ich verstehen kann, was auch sicherlich richtig ist, mit dem Blick auf die kommenden Wochen, die einfach brutal hart werden. Aber dann müssen jetzt eben die Spieler wie Chamberlain, ne, die müssen jetzt eben dann mal abliefern, da muss dann eben was kommen. Und da kann man sich dann nicht mehr hinter den restlichen Spielern irgendwie verstecken, sondern da muss man schauen. Und ich denke, wenn Ox in der Mitte spielen würde, wäre es sicherlich mal eine interessante Konstellation zu sehen, weil das ja eigentlich eine Position ist, die sehr gefährlich ist, mit Blick auf so, wie Ox momentan spielt. Also er zeichnet sich ja hauptsächlich dadurch aus, dass er sehr oft Bälle unnötig verliert, weil er in gewisse Gegenspieler irgendwie unkontrolliert reinläuft. Das kann natürlich in der Mittelfeldposition, der Zentrale, sehr schnell nach hinten losgehen.
Ja, dafür hat er die Absicherung eigentlich mit Arteta und Flamini noch. Deswegen.
Ja, gut, Arteta, unser Sprintergott, ja, nach 3 Metern, da macht es dann wieder zwick und dann war es auch wieder für die nächsten 5 Wochen. Da muss man dann gucken, ne? Aber zumindest haben wir da weitere Optionen und ja, Iwobi vorne. Wäre mal eine Ansage, ne?
Also, ja, ich glaube, also für Jeff wird es nicht reichen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich meine, ja, es wäre wirklich mal nennen wir es auch Experiment, weil man ja nicht weiß, wie es funktioniert. Aber ich glaube, so eine Chance, also wenn er die ganze Zeit immer auf der Bank sitzt und nie eingewechselt wird, ist das natürlich auch blöd. Deswegen glaube ich eigentlich schon mal die Chance verdient, von Beginn an zu spielen. Vor dem Hintergrund, also ich hätte das auch noch immer so ein bisschen noch mit Fragezeichen versehen, weil ich dachte, okay, Alexis ist vielleicht fit und dann Walker zentral, aber da Alexis ja jetzt fehlen wird, auf alle Fälle am Samstag, ist das eigentlich die eigentliche oder die einzige Lösung. Und ja, ich finde das dann auch eigentlich richtig, das mal auszuprobieren. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann kann man eventuell immer noch umstellen, dass man eventuell vielleicht sagt, dass ich Ramsey reinhole und dann Ox auf den Flügel Packer und Walker eben zentral in die Stürmerposition bringen.
Ich sehe Iwobi jetzt im Vergleich zu Jeff auch näher dran an der wirklich ersten Elf. Also im Vergleich auch von dem, was man auch an Einwechslung schon gesehen hatte, war er auch immer derjenige, der eher gewählt worden ist von Wenger. Also von daher dürfte das wahrscheinlich passen. Vielleicht haben wir auch Serge Gnabry noch im Kader zusätzlich als Sturmoption. Weiß man nicht, aber ich denke nicht, dass er dann gleich von Anfang an reingeschmissen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Wenger den Spielern Özil, Giroud etc. komplett freigibt oder ob er sie zumindest auf die Bank setzt, falls es doch nicht ganz so funktionieren sollte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die gar nicht im Kader stehen werden, alle. Aber gut, da sind wir jetzt natürlich einfach zu weit weg. Deswegen ist das Spannendste eigentlich fast schon die Aufstellung und wer auf der Bank setzt am Samstag, wenn wir es dann um 15 Uhr erfahren werden. Ja, kurzer Blick vielleicht noch auf den Gegner. Du hast schon gesagt, werden auch sicherlich rotieren, weil sie tief im Abstiegskampf der Premier League stehen. Ich habe wenig über 90 Minuten gesehen von Sunderland diese Saison bisher, sondern eigentlich meistens nur die Zusammenfassung. Unter anderem haben die ja auch 3-1 bei uns im Ligaspiel im Dezember verloren. Hat mich jetzt alles nicht so wirklich überzeugt, hatten auch nur einen Sieg aus den letzten 6 Spielen, 5 Niederlagen. Aber jetzt eben den wichtigen Sieg im Kellerduell gegen Aston Villa geholt am letzten Wochenende mit dem 3-1. Ja, auf alle Fälle, wir sind Favorit, auch wenn wir mit der 1A oder 1B-Elf spielen werden, ist so oder so. Trotzdem, aber natürlich eigentlich eine passable Offensivspieler, aber anfällig in der Defensive. Von daher ist es, glaube ich, auch die Aufgabe, dass wir Sunderland insgesamt dann in der Defensive auch beschäftigen, weil ja schon viele Gegentore bekommen und auch das Ligaspiel im Dezember hat gezeigt, dass sie halt ja echt anfällig sind, wenn man schnell und kombinationssicher Fußball spielt und dann einigermaßen versuchen, Borini, Defoe, wenn er spielen sollte, und Stephen Fletcher zu bewachen, dann sollte das eigentlich auch mit dem zweiten Anzug aus meiner Sicht mühsam werden, aber eigentlich am Ende dann erfolgreich sein.
Ja, da kann ich mich noch anschließen. Also muss man auch mit der B11 zu Hause das Spiel irgendwie über die Bühne kriegen, auch wenn es mühsam werden könnte. Zum Beispiel bei Defoe könnte ich mir auch vorstellen, dass er gar nicht spielt von Beginn an und auf der Bank sitzt, weil er auch vor kurzem noch verletzt war. Aber trotzdem muss man immer vorsichtig sein. Es ist eben immerhin noch ein Premier League Team, unabhängig von der Liga-Position. Da kann man sich jetzt keinen Flapsus erlauben und da müssen wir dann mal schauen, auch mit Blick auf die anderen Begegnungen, dass man eben diesen Schritt dann gegen ein Premier League Team dann eben macht, ne? Weil alle anderen Mannschaften, also bis auf ein paar Ausnahmen, haben es durchaus mit den Gegnern etwas einfacher getroffen.
Weiß man ja immer nicht. Es gibt ja keine Kleinen im Pokal und der Pokal hat, einmal muss der Satz fallen heute, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, deswegen.
Gibt es das eigentlich, das Pendant dazu eigentlich in England? Ich habe das nämlich noch nie gehört irgendwie.
Ich glaube, die kennen das auch nicht, weil da ist es eher so dieser Kampf David gegen Goliath, so ein bisschen, der immer in den Vordergrund gebracht wird, aber ja. Ich meine, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das ist ja eigentlich, hat ja nur einen validen Hintergrund, weil die Top-Teams immer die kleineren Teams unterschätzen, halt wenn, oder halt auch mal Spieler schon und das dann immer mehr wieder schafft, einen kleineren Überraschung zu machen. Wobei aus so gefühlt würde ich ja sagen, dass es in den letzten Jahren auch weniger geworden ist in Deutschland und in England. Aber jetzt ist dieser Satz halt da und der musste einmal fallen.
Genau, da können wir nämlich anschließend an den Satz mal kurz einen Blick auf die FA Cup Runde 3 werfen. Natürlich
ich,
haben wir
nicht Highlights. Ich habe es mal Highlights genannt.
Ja, wir wollen jetzt nicht alle Spiele hier vorlesen, weil da natürlich in dem Stadion noch wirklich eine Menge sind. Aber jetzt auch vielleicht fernsehtechnisch, wer Freitagabend noch nichts vorhat, um kurz vor 9 kann auf Eurosport natürlich auch noch den FC Liverpool sich schon mal scouten für unser Spiel. Die spielen bei Exeter City, seines Zeichens ein Viertligist. Ist, glaube ich, eine ganz nette Unistadt an der Küste, wenn ich mich nicht recht erinnere. Dann haben wir noch die
Wickham Wanderers. Ja, aber dann bleiben wir ganz mini kurz bei dem Spiel noch. Ja. Ich glaube, so viel wird man von der ersten Elf von Liverpool nicht sehen.
Ja, da ist ja auch nicht mehr viel über.
Erstens ist da nicht mehr so viel übrig nach den 4 Verletzungen.
Jetzt. Jordan Ibe auch mit Hamstring heute, habe ich gehört. Gucken wir, ob das passt.
Mal gucken, ob die jetzt wieder fit sind für nächste Woche. Vielleicht ist es auch nur ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Aber Klopp hat ja schon gesagt, dass er da mit der Juniorenauswahl quasi antritt, einfach auch da, um dafür zu sorgen, dass es nicht weitere Verletzungen gibt. Deswegen wird man wie bei uns wohl auch jetzt nicht unbedingt TV-technisch die beste Mannschaft sehen. Also sollte man jetzt mit irgendwelchen Urteilen über beide Teams ein wenig vorsichtig sein. Aber ja, ist, glaube ich, eine reizvolle Aufgabe für den Viertligist. Ist auch das TV-Spiel in Großbritannien im Free-TV. Von daher
ja,
kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man Freitagabend gar nichts Besseres vorhat.
Ja, genau. Oder auch man lässt es. Dann haben wir, wie gesagt, Wycombe Wanderers, auch Viertligist gegen Aston Villa. Das ist schon am Samstag. Da glaube ich, dass Villa bei der momentanen Situation auch rausgehen könnte. Oder das ist der Turning Point für Aston Villa und die legen eine absolute Siegeserie mit 18 Siegen hintereinander in der Liga. Man weiß es nicht, aber ich würde mein Geld auf die Wycombe Wanderers setzen. Dann haben wir noch Hull City gegen Brighton, Samstag 16 Uhr, auch ein Top-Spiel hinsichtlich der Championship, da beide sehr gute Mannschaften, auch gut positioniert. Dann haben wir Norwich City gegen Man City. Meinst du, ist was drin für Norwich?
Ich habe leider gestern Abend nicht viel gesehen von Everton gegen Man City, hatte ich eigentlich vor, aber habe es dann nicht gepackt aus diversen Gründen. Und da war City ja auch schon so ein bisschen, also ich glaube, die laufen auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil die haben zwar einen breiten Kader und auch etwas mehr Tiefe als wir, aber die hatten auch sehr viele Verletzungen. Aguero war lange verletzt und so richtig rund läuft es da auch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Norwich ausscheiden. Wobei Norwich hat, glaube ich, einen ganz guten Lauf zuletzt gehabt, aber ja, halte ich, glaube ich, von allen Ansetzungen insgesamt als das für die deutlichste Sache. Und
ich glaube, maximal Unentschieden und Rückspiel, was nicht schlecht wäre vor dem Hintergrund der Belastung, würde ich das auch schon mitnehmen.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht eigentlich, aber dann, naja, Southampton, Crystal Palace, ich glaube, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, Crystal Palace vielleicht ein bisschen favorisiert, aber Southampton zu Hause, wissen wir ja, ist nicht so der einfache Gang, obwohl es nach diesem grandiosen 4-0 gegen uns ja echt bergab ging, aber mit voller Geschwindigkeit. So tief kann man fallen, ja. Watford, Newcastle haben wir noch. Das dürfte Watford schaffen, denke ich mal. Außer Newcastle packt die Leistung von letztem Wochenende aus.
Genau, deswegen habe ich es noch mit aufgenommen. Also es ist natürlich ein direktes Premier League-Duell und interessant zu sehen, wie die eigentlich gute Leistung und Steve McLaren war ja auch angetan eigentlich von der Leistung. Ich fand es auch wirklich echt für so ein Auswärtsspiel von einem potenziellen Abstiegskandidaten echt gut. Mal gucken, ob sie das jetzt in Watford bestätigen können, die am Wochenende gegen Man City ziemlich gut gespielt haben, aus meiner Sicht so die ersten 60 Minuten, aber dann hat man das auch gemerkt, müde wurden und dann
brutal eingebrochen.
Ich hatte gehofft, sie halten es irgendwie durch, aber das ging dann ratzfatz.
Ja, dann haben wir noch United gegen Sheffield United. Wird auf Eurosport 2 gezeigt, für alle, die das beziehen können, Samstag 18.30 Uhr. Bei Manchester United weiß man diese Saison so oder so nicht, was man kriegt, ne? Also das könnte irgendwie grandios 6-0 ausgehen, das könnte aber auch irgendwie 3-0 verloren gehen.
Ja, also, ich meine, zu Hause schon mehrmals gepatzt diese Saison, jetzt gegen Swansea, eigentlich ganz gut gespielt, muss man kurz überlegen. Das lief parallel zu unserem Spiel am Samstag, deswegen habe ich da auch nur die Zusammenfassung geguckt. Ja, Sheffield United ist aber auch, würde ich jetzt sagen, Manchester United klarer Favorit. Ich glaube, das dürfte ein deutlicher Heimsieg vielleicht werden, wobei man ja auch nicht weiß, inwieweit Van Gaal jetzt rotiert oder ob er sagt, okay, ich brauche eigentlich Erfolgserlebnisse, um mir ein bisschen Rückhalt zu verschaffen. Ich schicke da meine Top 11 auf den Platz.
Gut, haben wir dann zum Abschluss noch bei den Highlight-Spielen, das tatsächlich ein Highlight-Spiel ist, Tottenham gegen Leicester, Sonntag 17 Uhr Eurosport 2. Leicester ohne Jamie Vardy im Teil 1 des Aufeinandertreffens der beiden Teams in relativ kurzen Abständen.
Genau, die spielen auf alle Fälle auch in der nächsten Woche dann in der Liga. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wo. Ich glaube, es ist in Leicester das Spiel. Jetzt am Sonntagabend, aber auf alle Fälle in Nord-London. Ja, leider nur bei Eurosport 2, aber sicherlich ein ganz interessantes Spiel. Tottenham hat so ein, ja, Mini-Kratzer kann man es nicht nennen, weil die waren gegen Everton die klar bessere Mannschaft und gehen ein bisschen unglücklich und blöd in Rückstand, haben aber eine super Leistung gemacht. Also Tottenham, Raphael Honigstein hat es ja auch schon angesprochen und hatte auch einen längeren Artikel darüber neulich in der Süddeutschen Zeitung. Die machen echt Spaß derzeit.
Das Wort hast du jetzt nicht in einem, also du hast nicht Tottenham und Spaß in einem Satz
gesagt. Ja, doch, muss man ja einfach sagen. Also es wird ja auch von ganz vielen auf der Insel gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir weniger Spaß machen, aber wenn von Tottenham ist man auch, war man jahrelang viele andere Dinge gewohnt.
Schönere Dinge, also im Sinne von Lachen und so.
Genau, aber momentan haben die echt einen guten Lauf. Tottenham Leicester, Sonntag 17 Uhr.
Ja, das lassen wir jetzt auch mit uns brech gleich in Tränen aus hier noch.
Genau, vorher spielt sogar noch Chelsea gegen Scunthorpe, glaube ich.
Wenn das nicht mal ein Blockbuster ist, ein Straßenfeger.
Um 2:30, das habe ich jetzt aber nicht als Highlight aufgefasst.
Shame on you. Erst die Tottenham-Geschichte und dann das Spiel vergessen. Ich fasse es nicht. Du baust ab.
Genau, deswegen würde ich auch sagen, machen wir eine ganz kurze Pause. FA Cup ist abgehandelt und dann beschäftigen wir uns gleich mit euren Fragen, Kommentaren und natürlich auch mit einigen Transfergerüchten, die die Runde gemacht haben.
Transfergerüchte, das Wort in jedem Januar um Arsenal herum. Ich hatte gestern Abend witzigerweise über die Facebook-Seite mal ganz kurz angefragt, warum es eigentlich so wenig ernsthafte Transfergerüchte um Arsenal momentan gibt. Und das muss Kike Martin heute gelesen haben und sich gedacht haben, der Christian, der muss doch jetzt mal hier was zu bieten bekommen für seinen Podcast heute. Und hat einfach mal eine Bestätigung eines Angebots von Arsenal an den BVB über 60 Millionen Euro, also rund 44 Millionen Pfund, wenn ich das richtig umgerechnet habe, für einen gewissen Pierre-Emerick Aubameyang rausgehauen. Kike Martin, eigentlich immer jemand, der jetzt nicht von dieser Schwätzer-Typ-Mentalität ist, also man kann natürlich alles auf die Goldwaage legen, was jemand schreibt, der Kike Martin heißt, aber wir haben schon schlechtere italienische Journalisten vor allen Dingen im letzten Transferfenstern gehabt. Ja, Aubameyang, was meinst du, Felix, 60 Millionen Euro wert oder nicht?
60 Millionen Euro wert, bei wie viel Toren in der Hinserie? 18. In der Hinserie finde ich, ist auf dem Sinn auf alle Fälle eine gerechtfertigte Summe, zumal er auch gerade seinen Vertrag im Sommer verlängert hat. Womit wir dann auch bei der Sache sind, dass ich das für einen völligen Quatsch halte, dass wir da auch ansatzweise nur ein Angebot gemacht haben, geschweige denn Aubameyang in die näheren Überlegungen bringen. Es fand ich auch lustig, es war halt ein Tweet und aber auch ohne Quelle. Also scheinbar muss erst dann persönlich mitbekommen haben, dass die 60 Millionen Euro, dass es dieses Angebot gibt.
Er hat den Koffer getragen.
Wahrscheinlich. Also versuchen wir das Ganze ganz kurz sachlich abzuhandeln. Ich glaube aus mehreren Gründen nicht daran, dass es ein Angebot gibt. Der eine Punkt ist, wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen so einen Stürmer, glaube ich, derzeit nicht. Wenn wir ihn wirklich hätten haben wollen und wirklich hätten haben können, wäre es im Sommer gewesen. Wobei damals, das wäre ein Argument, was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, diese Wellback-Sache noch nicht ganz so hundertprozentig sicher war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das ist da nicht das Hauptargument aus meiner Sicht, dass Wenger 60 Millionen Euro für einen einzelnen Spieler auf den Tisch legt und das auch nicht im Januar macht, wenn es aus meiner Sicht günstigere Alternativen gibt, die den Kader etwas effektiver ergänzen. Und es jetzt nicht so machen, dass die irgendwie die Entwicklung von einigen Spielern stoppen oder verhindern. Weil wenn du einen Aubameyang holst, den musst du dann auch die ganze Zeit spielen lassen. Das würde eben bedeuten, dass Giroud oder auch ein Walcott dann halt deutlich weniger Einsätze bekommt. Deutlich weniger Einsätze, wohlgemerkt. Das ist der zweite Grund. Ich glaube, es gibt günstigere Stürmer, die dem Team insgesamt weiterhelfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Wenger 60 Millionen Euro jetzt im Januar hinlegt. Es sei denn, er hat in irgendeiner Form einen Tabubruch und einen Vorsatz fürs neue Jahr gefasst in der Silvesternacht, dass er jetzt richtig Geld ausgeben wird. Aber es passt überhaupt nicht in die Transferpolitik von Wenger in den letzten 3, 4 Jahren, solche Moves zu machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wo ich sagen würde, da wäre ich eher skeptisch und würde mir nicht allzu große Hoffnung machen.
Ja, es ist wirklich sehr Arsenal und Wenger unlike, ne? Also allein diese Höhe des Transfers wäre ja dann mehr, als er für Mesut Özil gezahlt hat. Und ich glaube, dieses, was er auch mal gesagt hat, also für den Spieler und für den richtigen Spieler gibt er auch viel Geld aus, das stimmt auch. Aber wenn er das getan hat, waren das aber auch wirklich immer top, top quality, ne? Also das Wort ist ja oft, wird ja oft benutzt, aber Aubameyang ist sicherlich kein schlechter Spieler, keine Frage. Er hat auch viele Tore gemacht für Dortmund und er kann auch Tore machen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt diesen Wert an Transfersumme wirklich auch wert ist. Gut, das ist ja sowieso ein Thema, da haben wir auch schon oft drüber diskutiert, ob das überhaupt noch etwas ist, was man in den Fokus mit einbeziehen muss bei einer Diskussion. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das Einzige eben, was eben so ein bisschen diese Geschichte rund macht, ist eben diese Stellungnahme von Watzke von vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, ja, also wir sind jetzt nicht auf Aubameyang angewiesen, so durch die Tür, ja, bei einem Angebot ja, würden
natürlich
wir...
sind sie auf Aubameyang angewiesen. Wenn der 18 Tore macht in der Hinserie, dann kannst du, zieh die mal ab, und dann weißt du ungefähr, wo Dortmund vielleicht steht.
Ja, das ist, also ich glaube schon, dass Dortmund generell offen für gutes Business ist. Also seitdem die damals fast in der Insolvenz waren und Watzke eben übernommen hat und das Ganze auch mehr vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen hat, sind die offen für hohe Gebote und für sowas hinsichtlich eines Transfers. Aber du hast auch mehrere Punkte noch, ne? Also Tuchel ist gerade neu da, ist ein Mann, auf den er baut, einen Vertrag verlängert, okay, das würde vielleicht wieder für Ablösesumme sprechen. Und nur solche Geschichten, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es einfach auch zu Arsenal irgendwie nicht passt. Und das ist meiner Meinung nach eine Ente, die sich wahrscheinlich lange ziehen wird, außer da kommt mal irgendjemand und sagt, da ist nichts bei. Aber ich gebe dir recht, ich glaube auch nicht, dass Wenger so einen Move im Januar macht, wenn er irgendwie vielleicht günstiger irgendwelche Spieler kriegen kann. Wo ich gleich frage, wenn du schon so sagst, wer sind die günstigen Spieler? Und jetzt sag nicht, Higuain ist zu haben.
Nee, aber das wäre ja genauso ein Move, den ich auch für unrealistisch halten würde. Wir hatten, glaube ich, mal, ich weiß gar nicht wann, wir haben mal über Jesse von Real Madrid diskutiert und ich habe da nochmal geguckt, der ist immer noch unter Ferner Liefen da und der würde so für die 25 bis 30 Millionen zu kriegen sein und angeblich, auch da muss man natürlich wieder mit Vorsicht sein, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, in welcher englischen Zeitung, aber da war die Meldung, dass wohl Wenger versucht, das Arsenal Board, also den Vorstand zu überzeugen, den Spieler zu holen. Das wäre jetzt schon eine Kategorie, wo ich eher sagen würde, ja, der hat nachgewiesen, dass er in der Top-Liga spielen kann, ist jetzt nicht ganz so teuer wie 60 Millionen Euro, würde das Team wunderbar vorne ergänzen, würde auch nicht die komplette Struktur vorne sprengen. Und man hat halt noch einen zusätzlichen Spieler, der Tore machen kann, der jetzt aber auch nicht völlig austritt, wenn da mal zwei Spieler auf der Bank ist, damit man vorne eben so ein bisschen Rotation drin hat. Das wäre jetzt so eher mein Gedanke, wo ich sagen würde, okay, gut, wenn dann auf der Stürmerposition irgendwas gemacht wird, dann vielleicht der andere Möglichkeit, die mir gar nicht mehr so bewusst war, aber die durch eine Frage von Robert Riege nochmal aufkam. Der hat nämlich gesagt, was sagt ihr zu den Gerüchten um Kevin Miralas, belgischer Nationalspieler, seines Zeichen beim FC Everton, sinnvolle Verstärkung im Winter. Ich muss zugeben, ich hätte den gar nicht auf dem Schirm. Je länger ich drüber nachdenke, würde ich auch sagen, ja, eigentlich ein ganz guter Spieler, der vielleicht passen würde und der auch bei seinem Verein nicht zu den Einsätzen kommt, auch mit Hinblick auf die Europameisterschaft eben. Was sagst du dazu?
Also zum einen muss ich dazu sagen, dass mir dieses Gerücht noch gar nicht irgendwie über die Füße gelaufen ist. Das hatte ich wirklich auch gar nicht auf dem Schirm und auch den Spieler jetzt nicht als den Spieler, der vielleicht verfügbar wäre. Insgesamt, ja, also ist kein schlechter, wäre vielleicht eine kurzfristige Lückenstopfer, insbesondere auch bevor Welbeck wiederkommt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend das Spielerniveau ist, ab dem wir uns da bewegen sollen. Also wenn wir da gucken für die Position, finde ich, dann sollte es auch was in Anführungsstrichen wirklich vernünftig Gutes sein, also ohne jetzt Kevin Miralas irgendwie da diskreditieren zu wollen. Aber da finde ich jetzt die Variante, die du gerade mit Hesse zum Beispiel aufgemacht hast, schon durchaus charmanter. Die würde mir irgendwie besser gefallen. Aber ja, man steckt da irgendwie nicht drin. Aber ich glaube, Kevin Mirallas, es ist auch so großartig jetzt nicht aufgenommen worden von so vielen Leuten. Also es könnte natürlich dann wieder dafür sprechen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Der Vorteil wäre jetzt die, oder Vorteile, die mir eingefallen sind, nur aus Premier League erfahren, halbwegs günstig und ist ein halbwegs schneller Spieler, der vielleicht in das Spielsystem passen würde, aber wäre jemand für links außen, also auch da, wo ich sagen würde, da haben wir eigentlich genug, wir besuchten eigentlich noch so einen jemanden, der wirklich die zentrale Position vorne spielen kann. Gut, das war das eine Gerücht, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ein anderes Gerücht war Granit Xhaka, das schon ein bisschen eher oder häufiger durch die Presse ging. Was sagst du dazu? Wäre das jemand, der eine sinnvolle Verstärkung im Winter wäre, oder was ist so generell deine Meinung dazu? Also davon abgesehen, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass wir hinter dem her sind oder dass wir den vielleicht realistisch holen werden jetzt im Januar.
Also dass wir ihn sicherlich im Fokus haben oder auch scouten, das glaube ich schon. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn im Winter jetzt holen, auch wenn es jetzt mehrere Kommentare angeblich von seinem Vater gab, dass man irgendwie sich vieles anhört und nichts ausgeschlossen ist. Aber das ist ja so ein Allerweltsatz, den jeder mal bringt, um den eigenen Marktwert zu steigern. Ich halte ihn grundsätzlich, wenn man die Bundesliga beobachtet, auch bei Gladbach, für einen sehr guten Spieler, der auch schon in seinem Alter ein sehr hohes Level hat. Ich meine, er ist 24. Er hat natürlich so ein bisschen so ein Aggressionsproblem. Ja, also mit den roten Karten ist er wirft er öfter mal um sich.
Ja, weil in der Premier League sind die Karten ja nicht ganz so locker
wie
in der
Bundesliga. Genau, also da könnte er dann mit so ein paar Kung-Fu-Tritten noch vielleicht noch mit einer gelben rüberkommen. Also es wär sicherlich eine Verstärkung für den Kader. Es wäre ein sehr, sehr guter Spieler, auch perspektivisch gesehen. Die Frage ist jetzt nur, wenn man Elneny holt,
macht man ihn eigentlich nicht?
Nein, das macht dann keinen Sinn, irgendwie ihn gleichzeitig zu holen. Das wäre irgendwie so, naja, doppelt gemoppelt ist vielleicht nicht richtig, weil er sicherlich von dem Niveau, auf dem er sich befindet, glaube ich, schon höher ist als Elneny, ohne dass man ihn jetzt viel gesehen hat. Aber das dürfte nicht passen. Also wir werden, wenn wir noch was suchen, dann werden wir eher auf eine andere Position umschwenken.
Gut, er kann, also ist er eher flexibel einsetzbar. Ich habe nochmal nachgeguckt, er könnte auch so einen Tick offensiver spielen, aber eigentlich ist er eher jemand, der so die Cazorla-Position eigentlich einnimmt. Von daher würde ich jetzt auch sagen, ist nicht unbedingt dringender Bedarf. Mal gucken. Ja,
ich glaube, Xhaka, das wird nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir hatten sowieso eine generelle Diskussion auch in den Diskussionen auf diesen besagten Facebook-Eintrag, wie man so zu Transfers überhaupt momentan steht. Warum die Situation so ist, dass nicht so viele Sachen irgendwie in den Raum geworfen werden, wie es vielleicht in den letzten Jahren waren. Da gab es dann diese Theorien oder Stellungnahmen von einigen, die gesagt haben, okay, wir sind auf Position 1, Aktionismus bringt nichts, beispielsweise Lars Eschbacher. Oder eben dann wieder eine andere Sache, wo man sagt, zum Beispiel von Henning Schob, dass man trotzdem aber in der Breite des Kaders nachlegen muss, nicht? Also das ist ja dieser Zwiespalt, über den wir auch schon oft gesprochen haben.
Ja, ich meine, wir müssen nachlegen in der Breite aufgrund der Verletzung und auch aufgrund des eher unaktiven Transferfensters, das wir jetzt im letzten Sommer hatten. Und ja, ich meine, das Ideal wäre, wenn wir zwei Spieler bekommen würden, diesen Januar mit Elneny, fände ich, glaube ich, so meine Eindrücke sind, glaube ich, dass das ein ganz guter Move sein könnte, was man so bei YouTube an Fähigkeiten sieht und ja, idealerweise vielleicht noch wirklich einen Stürmer, um Giroud ein bisschen zu entlasten und nicht darauf zu hoffen, dass Walker da noch 10 Tore in der Rückserie macht, das wäre ganz gut. Und dann müsste man eben gucken, perspektivisch glaube ich, dass man im Sommer dann auf alle Fälle was machen muss für die defensive Mittelfeldposition, weil Flamini und Arteta nicht mehr da sein werden. Auch Rosickis Vertrag wird ja nicht verlängert. Und da könnte man gucken, ob man eventuell auch im Bereich Innenverteidigung vielleicht nochmal was macht. Glaube, sonst ist man aber eigentlich dann offensiv, falls man sich jetzt wirklich einen guten Stürmer holt, so in der Kategorie 30 Millionen Euro, ganz gut besetzt. Wenn man das jetzt nicht schafft im Januar, ist das natürlich auf alle Fälle ein To-Do für den Sommer.
Definitiv. Bevor wir die Vorschau auf die Rückserie und die Key Games gleich angehen, haben wir noch eine abschließende Frage von Nils at Werder Forever auf Twitter, der einfach mal sagt, was meint ihr, wie lange macht der Boss noch? Also Boss gleich Arsene Wenger, für die es nicht verstanden haben.
Ja, Vertrag ist noch bis Mai 2017. Ich glaube, er erfüllt den Vertrag, aber auch nicht länger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er über 2017 hinaus noch was macht. Und jetzt meine Theorie, ich weiß aber auch nicht, wie der, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Nachfolgekandidaten da sind und generell die Nachfolge geregelt wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es klopf klopf diesen Sommer oder diese Saison für die Meisterschaft reicht, dass er mit der Meisterschaft aufhört. Aber das ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er eventuell das machen würde. Mal gucken, ich weiß auch nicht, hängt ein bisschen auch davon ab, ob er dann einen guten Nachfolger finden kann. Sollte das nicht sein, kann ich mir genauso gut vorstellen, dass er dann sagt, okay, gut, ich erfülle meinen Vertrag bis 2017 und versuche in der Saison 16-17 nochmal alles rauszuholen und gehe dann und hinterlasse das Team in einer ordentlichen Verfassung. Aber ich glaube nicht, dass er über den Mai 2017 hinaus noch Trainer ist dann.
Ich denke, also die Frage ist eben, in welcher Position macht er noch, ne? Also ich glaube,
Ja, aber nicht
dass
als
er,
Trainer, oder?
genau, also die Frage ist natürlich auf Trainer gemünzt, aber ich denke, dass er so oder so einfach nur eine Position hochrücken wird ins Management, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vieles dürfte auch davon abhängen, was du schon sagtest, Ausgang dieser Saison. Wenn es das absolute Highlight ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er einen Strich zieht und sagt, nicht weiter. Aber ich glaube auch nur, wenn wirklich ein Nachfolger da ist, von dem er selber überzeugt ist. Weil ich schon glaube, dass er genau ähnlich damals wie bei United Ferguson in die Nachfolge sehr stark eingebunden ist. Hoffentlich mit mehr Erfolg. Man hört viel auch über die Rolle von ihm mit Henri, wie er ihn quasi ranführt. Auch Henri in mehreren Interviews schon mal gesagt. Wenn jetzt natürlich ein Guardiola sagt, boah, Arsenal wollte ich schon immer machen, was soll ich mit den Millionen von City, ne? Was sehr unwahrscheinlich ist.
Was soll ich in Manchester?
Genau, was soll ich in Manchester,
ne? Wenn ich in
Aber
London leben kann.
das wäre, also wenn das realisierbar wäre, dann könnte ich mir auch einen Sommer vorstellen. Andererseits, wie gesagt, wenn es dann für beide dieser Punkte beispielsweise nicht reichen würde, denke ich auch, macht er bis 17 und guckt dann, dass er es hinkriegt, ne? Aber naja, da muss man mal schauen. Springen wir also direkt zur Vorschau auf die Rückserie 2016, wo wir jetzt im Januar stehen. Key Games Milestones, hast du das ja mal hier so schön überschrieben. Viele davon liegen relativ in naher Schlagdistanz.
Ja, total. Wichtige Wochen liegen voraus. Jetzt nach dem FA Cup am Samstag gegen Sunderland sind wir kommenden Mittwoch zu Gast an der Anfield Road bei Jürgen.
Da sind wir auch mal im Fernsehen. Wahnsinn.
Ja. Thank you. ja, Jürgen Klopp hat Probleme mit vielen Verletzten und auch mit, ich glaube, mit zu hohen Erwartungen beiderseits des Ärmelkanals, sowohl in Großbritannien als auch bei uns hier. Also ich weiß doch gar nicht, was man gedacht hat, was Klopp mit Liverpool machen wird, dass er die irgendwo auf Platz 3 oder 4 führt. Ich finde, er macht das schon ganz gut, muss man aber sagen, unter den Bedingungen, die derzeit in Liverpool herrschen. Aber natürlich ein absolut wichtiges Spiel, Klassiker des englischen Fußballs und für uns die Gelegenheit, an der Tabellenführung zu bleiben. Und nach Liverpool geht es dann gleich weiter, Sonntag am 17.01. 17:15 Uhr bei Stoke City. Unangenehm, haben wir auch jahrelang nicht gut ausgesehen, häufig verloren schon. Vielleicht kommt uns die neue Spielweise von Stoke ein bisschen mehr entgegen, dass sie vielleicht etwas offener spielen, nicht mehr mit den langen, hohen Bällen, mit diesem sehr physischen Spiel. Und ja, nach Stoke geht es dann weiter, eine Woche später am 24. Heimspiel gegen den FC Chelsea. Also der Januar hat es in sich und dadurch, dass wir momentan ja ein bisschen Verletzungspech immer noch haben und viele Spieler müde waren, ist das, glaube ich, eine ganz interessante und ja, vielleicht auch entscheidende Phase. Ich glaube, wenn wir daraus einigermaßen positiv hervorgehen können, wäre das
Ja,
super.
das wäre dann auch nochmal so ein psychologisches Ding, glaube ich, wenn du solche Spiele irgendwie positiv gestalten kannst, in der kurzen Abfolge eben auch gut punkten kannst, unabhängig jetzt mal von den Spielen, die Konkurrenz parallel hat, ist das natürlich sehr wichtig. Vor allem, wenn man dann auch auf den Februar guckt, da geht es dann auch gleich Mitte Februar mit dem Heimspiel gegen Leicester los. Dann kommt die Belastung mit der Champions League wieder, wo wir Ende Februar dann gegen Barcelona spielen und dann direkt danach bei United. Das ist ja wieder so eine typische Ansetzung irgendwie. Zumindest haben wir das erste Spiel, ein Heimspiel gegen Barcelona. Dann ist das mit dem Reis Scharpazen nicht ganz so stark. Und aber auch im März kommen auch wieder englische Wochen. Also es ist wirklich vollgepackt ab jetzt bis zum Ende der Saison fast schon. Also außer dem April kann man vielleicht mal in Anführungsstrichen durchatmen, nennt Watford, West Ham, Palace, Norwich. Aber auch da weiß man immer nie, wo stehen die gerade in der Saison, was muss da noch gemacht werden, und da kann das auch mal eine Eigendynamik haben. Also von daher hoffen wir, dass wir uns dann in den nächsten Wochen durchaus stark präsentieren und auch vielleicht mit einem zurückgekehrten Alexis, der auch dann fit ist und frisch, vielleicht nochmal ein extra, das kleine Extra eben vielleicht in unseren Spielern auch gewinnen können. Von daher, es wird definitiv eine heiße Rückrunde und es gibt viel zu verlieren, aber es gibt umso mehr zu gewinnen.
Und großes Finale dann am 7. Mai auswärts bei Manchester City. Da hat der Spielplangestalter vielleicht richtiges Mega losgezogen, könnte vielleicht vorentscheidend sein. Muss man mal abwarten, ja, keine Ahnung.
Und definitiv.
Letztes Saisonspiel haben wir am 15. Mai, das ist das Pfingstwochenende gegen Aston Villa.
Ja, da wäre ich ganz gerne in London gewohnter Begleitung und den 16. würde ich für die Parade auch noch mitnehmen, das wäre kein Ding.
Ja, ich weiß schon, wo ich da bin, nämlich nicht in London. Ich werde das Spiel wahrscheinlich auch nicht sehen können, aber ich hoffe, dass wir einfach vor dem letzten Saisonspiel schon Meister geworden sind. Bei der Gelegenheit noch, mein Eindruck war, dass wir immer gute Rückserien spielen, und ich habe das bestätigt bekommen durch die ein oder andere Zahl und durch einen Artikel der sehr geschätzten Amy Lawrence, die vor einigen Tagen im Guardian das auch nochmal aufgegriffen hat, dass Arsenal eigentlich ja tendenziell immer eine bessere zweite Hälfte spielt als die erste Hälfte, außer 2010, 2011. Da waren wir Erster nach der Hinserie und haben dann nur 29 Punkte geholt und sind am Ende Vierter geworden.
Die Statistik ist jetzt sehr bitter.
Ja, aber immer noch vor Tottenham in der Saison.
Das ist wieder schön nach deinen Ausführungen von vorhin. Ist das okay?
Ich musste ja was gut machen. Ne? Von daher gucken wir mal, ob wir wieder so eine gute Rückserie spielen, wie sonst auch, oder eine noch bessere Rückserie als Hinserie. Dann würde es, glaube ich, stehen die Chancen ganz gut. Das quasi als ganz kurzer Vorausblick auf die Key Games, die anstehen. Und wir werden das natürlich auch in der Rückserie im Podcast ausführlich betrachten. Kurze Pause nochmal, dann Rauschmeißer und dann war es das für die 13. Episode. So, dann haben wir die 13. Episode eigentlich auch fast hinter uns. 13 ist ja eigentlich eine Unglückszahl, ne? Aber können wir jetzt wie für die 13. Episode eigentlich bis jetzt zumindest nicht unterstützen und für die letzten 1-2 Minuten eigentlich auch nicht. Wie immer die obligatorischen Hinweise am Ende des Podcasts. Nächste Episode versuchen wir, oder ist geplant, nach dem Stoke-Spiel zu machen am 18. Januar. Gucken wir mal, ob wir das terminlich einigermaßen einhalten können, aber wird dann auf alle Fälle ein ausführlicher Rückblick auf die beiden Ligaspiele gegen Liverpool und Stoke sein. Und wie immer natürlich der Hinweis, wie ihr uns kontaktieren könnt für all diejenigen, die neu dazugekommen sind als Hörer, über die wir uns natürlich genauso freuen wie auch über alle Hörer, die schon länger dabei sind. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, germangunners@googlemail.com. Unter Twitter sind wir zu erreichen, Christian @GermanGunners, und ich bin zu erreichen unter @Medispolis. Idealerweise mit dem Hashtag GGPodcast, wenn nicht, ist auch kein Drama, wir kriegen das schon irgendwie wiedergefunden. Facebook sind wir zu erreichen unter facebook.com/GermanGunner, und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, wo es natürlich auch wieder ausführliche Nachbetrachtung und Vorschau auf unser FA Cup Wochenende gibt, hoffentlich mit guten News.
Ja, man gibt sich ja immer Mühe. Schön wäre es noch, wenn ihr vielleicht auch den Podcast bei iTunes einfach mal bewerten würdet, raten würdet. Das würde uns auch freuen, damit man auch für Außenstehende sieht, dass da ja sportlich wertvoll geplaudert wird. Wie auch immer, jedenfalls, dass es euch gefällt, dass ihr Spaß dran habt, dass wir nicht für Nüsse sitzen. Okay, dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal geschmeidig den Hahn zumachen und hören uns am 18.01. wieder. Hoffentlich mit 6 Punkten aus den Spielen Liverpool und Stoke.
Und 4. Runde FA Cup natürlich.
Das auch.
Alles klar, bis dann.
Tschüss. Jo, tschüss.